Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Heute gibt es bei uns ein Special. Die Blaue Stunde ist einem Gast gewidmet, den wir schon oft an dieser Stelle begrüßen durften. Es ist der Autor, Wiesbaden-Experte und Kulturpreisträger dieser Stadt, Hans-Dieter Schreeb. Einem breiten Publikum ist er hierzulande spätestens bekannt geworden als Verfasser des Romans Hotel Petersburger Hof, der auf der Lebensgeschichte seiner Großmutter basiert, erschienen vor gut 20 Jahren. Ja, und warum nun ein Special? Aus gutem Grund, weil Hans-Dieter Schreeb am 23. Juli 80 Jahre alt geworden ist. Herzlichen Glückwunsch! Und dieses Ereignis wollen wir heute mit einem Best-of würdigen, mit Ausschnitten aus vergangenen Sendungen. Wir gehen zurück in den Januar 2012. Ein wunderbares Bilderbuch war erschienen, das uns in eine glanzvolle Phase unserer Stadt zurückversetzt und in dem man stundenlang lesen kann. Es heißt Kaiserzeit, geschrieben von Hans-Dieter Schreeb, ausgestattet mit alten Wiesbaden-Postkarten, die der Journalist Detlef Schaller im Bazar von Istanbul entdeckt hatte. Das prächtige Buch erzählt von der Bedeutung, die Wiesbaden einmal hatte. Sie war wirklich eine Weltkurstadt. Hans-Dieter Schreeb.
Ja, das ist ganz richtig gesagt. Es war eben bedeutender als Monte Carlo zu dieser Zeit. Ja? Also die französischen Kurorte und die belgischen, die waren längst überholt. Und es gab 100.000 Einwohner, aber 200.000 Kurgäste. Und die Kurgäste blieben ja nicht zwei Tage, oder die waren ja oft monatelang hier. Also die Stadt wurde durch diese Kurgäste praktisch verdoppelt oder verdreifacht.
Ihrem Buch habe ich entnommen, dass es damals ungefähr 300 Hotels gab. 50 davon waren Fünf-Sterne-Hotels, das muss man sich mal vorstellen zum Vergleich. Heute gibt es zwei. Ja. Also 50 damals, und das heißt also viel Luxus. Ja. Wie sah das aus? Wie muss man sich das vorstellen?
Naja, die Stadt war wirklich die reichste Stadt im Reich. Und glückseligerweise wurde sie dann 1918 auch die ärmste, aber damit wollen wir ja nicht schon, haben wir das trübste Kapitel schon hinter uns damit. Aber jedenfalls in ihrer Glanzzeit um 1900 war hier ein Reichtum versammelt, den man eigentlich noch erkennen kann, wenn man auf den Nordfriedhof geht und da die großen Monumente anguckt oder auch die Häuser, die am Nerobergstraße und überall stehen, sind ja noch Beweise für diesen Reichtum aus dieser Zeit. Nur damals haben die eine Familie so einen Riesenpalast allein bewohnt, das heute nun in 20 Parteien aufgeteilt ist. Warum ausgerechnet Wiesbaden? Die Stadt hatte natürlich eine lange Tradition als Kurstadt. 1840, 50 begann es, dass man sagte, das interessiert auch die Russen, die daherkommen. Also Turgenev hat beispielsweise sehr nett über Wiesbaden geschrieben, nicht über das Wiesbadener Theater, aber über Wiesbaden. Hat auch andere Russen darauf aufmerksam gemacht, dass man hier angenehm leben könnte. Und Dostojewski hat ja sein Geld verspielt hier, wie wir wissen. Aber das war noch der Anfang des internationalen Lebens. Entscheidend hat sich geändert nach dem Krieg von 1870-71, als Wiesbaden eine preußische Provinzstadt wurde. Man hätte eigentlich meinen können, nun sei das Ende gekommen. Das war ja immerhin vorher die Hauptstadt des Landes, des Herzogtums Nassau gewesen. Und man hätte denken können, und damit mit dem Herzog ist der Glanz erloschen, dass nun ausgerechnet die Preußen stocktrockene Menschen von Natur aus, denen Wiesbaden dann so unter die Arme greifen würden, das konnte man nicht ahnen. Es hing sehr damit zusammen, dass auch mit Politik, dass man gesagt hat, man muss diese Leute da am Rhein, die wir da erworben haben, Nassau ist ja annektiert worden nach einem Krieg, dass die nun langsam auch sich wohlfühlen bei Preußen. Das war die erste rationale Überlegung. Aber dann kamen emotionale Gründe. Kaiser Wilhelm I. War schon sehr dafür, und sein Enkel Wilhelm II. Erst recht.
Kam man nach Wiesbaden hauptsächlich zu Kur, oder war das doch eher Urlaub? Und man hat das damals Kur genannt, so wie Wellness heute.
Naja, wenn Sie es jetzt nur nach dem nach dem Erholungseffekt sehen. Ich kann das natürlich nicht genau quantifizieren, aber ich nehme an, das war ein kleinerer Teil. Der entscheidende Teil war, dass man gesehen wurde, dass man Leute kennenlernte, dass man Leute wieder traf oder dass junge Frauen verheiratet wurden und so etwas. Das war der ganz entscheidende Aspekt dieses Aufenthaltes in Wiesbaden.
Sie zitieren in Ihrem Buch aus den Gästebüchern der Rose. Das hat mir sehr gefallen, weil beim Lesen sofort Fantasien entstehen. Ich lese mal vor, wer dort war. Die Fürstinnen Galizin, Bloff, Trubezkoi, Dolgoruki, Schahawotska, Stresnev, die Prinzessin Mingrazi aus Kaukasien, der Prinz Mirski aus Polen, der Fürst Basil von Repnin, Prinz und Prinzessin Schatzkowski, Fürst Zubowski und Prinz Davidov, die Grafen Bobinski, Palen, Hendrikow und Potocki und so weiter und so weiter. Das klingt doch alles nach Operette. Fledermaus.
Naja, gut, die Leute waren reale Figuren, dass sie halt heute uns ein bisschen komisch erscheinen. Ja, woran liegt es? A, an dem Titel und B, weil wir dieses Leben gar nicht mehr uns vorstellen können, dieses Leben in Stände eingeteilt, ja, dass der Adel eben so hoch über dem normalen Menschen steht. Ab und zu klingt's, spürt man es, wenn also das ZDF wieder eine Sondersendung von irgendeiner Hochzeit aus England bringt, dann merken sie ein bisschen, es ist in den Leuten drin, da solche Prinzessinnen anzustaunen und sich zu freuen, wenn die heiraten. Ja.
Und man muss sich vorstellen, in Wiesbaden war so ein Personal auch anwesend und kam zur Kur.
Ja, nicht nur die reichen Russen. Also meine Großmutter kannte eigentlich nur zwei Sorten von Menschen, die normalen und die reichen Russen. Ja, wie gesagt, sie hatte ja das kleine Hotel. Also der reiche Russe war für meine Großmutter und der Goldrubel bis zum letzten, also das war nicht mehr zu steigern. Und mit diesem Gefühl bin ich auch aufgewachsen. Umso komischer ist es, wenn ich jetzt diese goldbehängten Russen in Berlin sehe, wo ich ja jetzt wohne. Also das ist auch so bilderbuchhaft. Ja, das ist ähnlich bilderbuchhaft wie die Grafen, die sie eben alle aufgezählt haben und Barone und
Fürsten.
Und sie müssen ja immer deren Entourage noch sehen, diese Zimmermädchen, Kindermädchen, der den Hund ausgeführt hat, den Kammerdiener und was, der war ja immer um den. Der Fürst so und so ist ja nicht allein verreist, der hat ja Personal dabei und nicht wenig. Und entsprechend sind die Personalzimmer in den Hotels ja na, mindestens so groß, so groß ausgelegt wie die der Herrschaften. Ne? Die hatten nicht so feine Zimmer, aber immerhin, so schlecht hat man in der Rose auch als Kammerdiener nicht gewohnt.
Nach den anstrengenden Kur- oder Urlaubstagen ging man abends aus zu Bällen oder Tanzvergnügen. In Ihrem Buch findet sich das Musikprogramm eines Damenorchesters. Die waren damals sehr beliebt. Und wir hören mal, zu welchen Klängen man damals getanzt hat. Zum Beispiel zum Schatzwalzer von Johann Strauss. Herr Schreb, warum hatte denn Wiesbaden, dieses prächtige Wiesbaden, diese Anziehungskraft? Welches Lebensgefühl erwarteten denn die Gäste?
Naja, es läuft nach dem Prinzip, wo Tauben sind, fliegen Tauben hin. Ja? Also wenn sie eben, wenn der Sohn so dahin kommt und speziell Kaiser Wilhelm, das war ja ein Magnet für uns, das war ja ein besseres Werbemaßnahme, hätten die Wiesbadener ja nicht haben können, als den Kaiser Wilhelm einzuladen, beziehungsweise der kam ja freiwillig. Der war ja Gold wert, der Mann, für Wiesbaden. Und was erwarteten sie? Sie erwarteten sie haben außer der schönen Landschaft natürlich auch eine gewisse rheinische Lebensart hier vorgefunden. Das darf man ja nicht gering achten. Man hat auch hier Bälle, sie haben ja gerade den Walzer gespielt. Es gab alle möglichen Vergnügungen. Es gab aber erstklassige Musiker, mit dem Theater war es nicht ganz so toll, aber war so schlecht auch nicht. Aber die Musik war damals, konnte sich international sehen lassen, die Orchester, die hier in Wiesbaden A, ansässig waren, B, gespielt haben. Also insofern hat es auch kulturell was geboten. Ja, und es war nicht nur nach Feierabend ein Schlüsschen Wein trinken und im Rheingau mit der Kutsche umherfahren. Nein, es hatte auch, sie konnten damit auch renommieren, wenn sie sagen, ich war in Wiesbaden, habe das und das gehört. Selbst Caruso ist ja hier aufgetreten.
Kommen wir mal zu dem, was Wiesbaden seinen Kurgästen noch bot, außer heißen Quellen und dem, was Sie erwähnt haben. Zum Beispiel Shoppingmöglichkeiten. Da findet sich auch Interessantes in Ihrem Buch.
Ja, klar. Ich sag's ja da und ich wiederhole mich. Das war die erste Zeit, wo Shopping, also das Einkaufen, als Vergnügen aufkam. Bis dahin hat man gekauft, was man es brauchte. Natürlich gab es immer Leute, die gesagt haben, ich kaufe mir noch ein Jäckchen extra. Aber dieses als Massenvergnügen, dass man sagt, also das brauche ich alles nicht, aber ich kaufe mir eben die neue Sommergarderobe. Und dann flog die vom letzten Jahr auch wirklich raus. Das waren ja auch extreme Summen, die da jedes Mal auf dem Spiel standen. Da wurde ja nicht ein Häkchen dazugekauft. Man sagt, das andere tät es ja eigentlich noch, aber na gut. Nein, das wurde ja die Garderobe wirklich gewechselt. Ja, Sie können ja an Modezeitschriften genau die Jahre ablesen und sagen, das kann nur da gewesen sein und das nur da, weil es eben so festgelegt war, auch die Mode so. Wir Courage-Kleider wissen wir auch, wo die hingehören. Ja, es gibt nur bestimmte Jahre, wo die getragen wurden. Und so war es eben auch mit der Mode. Und da und dieses Einkaufen, was die Damen da ausgelöst haben mit ihrer Mode und der Tatsache, dass man Fertiggarderobe hatte. Vorher hat man sich ja alles schneidern lassen. Wenn ein Herr eben Paletot brauchte, dann ging er zum Schneider. Der hat dann angemessen und hat es dann entweder hingekriegt oder nicht. Das war dann die Glückssache. Und nun kam diese Konfektion auf. Diese Konfektion war auch nicht billig. Aber im Vergleich zu dem, was der Schneider und die Schneiderin gekostet hat, war es erschwinglich. Und nun wurde diese Kombination von Luxus zu erschwinglichen Preisen erfunden. Dass man sagt, ach komm, wir gehen heute wieder einkaufen. Ja, das ist eigentlich jetzt erst wieder up-to-date geworden. Denn es gab eine lange Zeit, wo man auf Kleiderkarten nichts bekam. Ja? Und insofern ist dieses Shopping ein ganz neuer Aspekt des Lebens gewesen. Und wenn ich das noch erwähnen darf, die beiden Kaufhäuser, die da in dem Buch Kaiserzeit abgebildet sind, die sind ja heute noch so, wenn sie da sagen, mein Gott, wie schön wäre es, wenn wir so einen Lichthof hätten, ja, gehen Sie doch mal in Karstadt rein.
Ja, heute haben wir das Luisenforum.
So, ja, das war schön.
Sieht ein bisschen anders aus.
Ja, obwohl wir es auch nicht runterziehen wollen.
Ja, es ist schön orange von außen.
Ja, es ist schön bunt und man kann es leicht finden. Ja.
Wir gucken mal wieder auf den Programmzettel der Damenkapelle und spielen die Lustspiel-Ouvertüre von Keller Bela oder auch Adalbert von Keller, der übrigens Musikdirektor am Nassauer Hof war. Doch all dieser Glanz hatte ein Ende. 1914 begann der Erste Weltkrieg und damit war das Schicksal der Weltkurstadt in seiner damaligen Gestalt besiegelt. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und einem heutigen Special für Hans-Dieter Schreeb. 2014 wurde in Wiesbaden in vielen Veranstaltungen des Ersten Weltkriegs gedacht und wir fragten Schreeb nach den Folgen für die Stadt.
Also das Jahr 1914 war also wirklich ein Bilderbuch. Ja, sowohl was die Belegung anging, wie was die Umstände anging. Es war so schönes Wetter, es war so warm und man konnte draußen feiern noch und noch. Also es wurde eine Festivität nach der anderen abgehalten. Und als dann in den Zeitungen stand, dass es in Serbien einen Zwischenfall gegeben hatte, da hat man das anfangs nicht ernst genommen.
Im Mai war Kaiser Wilhelm II. Wie üblich in Wiesbaden und hörte im Theater seine Lieblingsoper Oberon. Es sollte das letzte Mal sein, der Kaiser kam nie wieder. Herr Schreeb, der Krieg begann am 1. August und diesen Beginn bekamen die Wiesbadener und ihre Kurgäste auch gleich zu spüren.
Ja, weil es eben so viele Ausländer in der Stadt gab, stellte sich so vom ersten Moment an das Problem, was nun? Wo können die bleiben? Müssen die gehen? Sie mussten gehen, besonders wenn sie aus den sogenannten Feindstaaten kamen. Eigentlich hat in Wiesbaden das Militär vom ersten Tag an die Oberherrschaft übernommen. Die Stadt wurde sehr schnell aus einem zivilen Gemeindewesen zu einem militärdominierten Gebilde. Es war wirklich für die Wiesbadener ein Schock. Überall in Deutschland spielten sich ja ähnliche Szenen ab bei Kriegsausbruch. Man hatte ja lange das so hingestellt, als hätten die Russen den Deutschen den Krieg erklärt und daraufhin wurde eine gewisse Hysterie geschürt, dass man also jetzt den Russen und den Franzosen das Fell versohlen müsse, weil sie nun ungerechtfertigterweise die Deutschen angegriffen und überfallen hätten. Und Es war hier in Wiesbaden genauso. Und man kann in der Zeitung nachlesen, dass sie also sehr, sehr viele Spione gefangen haben und mussten sie am nächsten Tag wieder loslassen, weil die Leute überhaupt nichts getan haben. Sie waren halt waren da, haben gefragt, was ist denn los? Also immerhin hatte man am Anfang des Krieges ja noch die Hoffnung, eigentlich das Vertrauen, dass die ganze Geschichte spätestens an Weihnachten zu Ende sein würde, dass alle wieder da sein würden, siegreich.
Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, das war ja so schön plastisch, am Anfang die Begeisterung, die Magie der Fahnen und die patriotischen Worte sind mächtig wie Alkohol und Liebesgier.
Diese Hurra-Schreie, die auch ein bisschen befördert wurden. Es gab ja auch damals schon Kriegsberichte und es gab ja auch damals schon Filmberichte, die Filmaufnahmen gemacht haben. Also man hat es auch ein bisschen von Anfang an ein bisschen Kriegsbegeisterung da ein bisschen geschürt für die Presse. Aber nehmen wir mal an, sie sei real gewesen und vollkommen da. Sie hat sich sehr, sehr schnell geändert, als die Leute Angst haben mussten um ihr Geld und um ihre Söhne.
Gehen wir zurück nach Wiesbaden. Die Ausländer waren also ziemlich schnell draußen, ja, kann man sagen. Ja. Und wann hat man gemerkt, dass das alles doch nicht so glimpflich abgeht? Also Ende August kamen ja schon die ersten Verletzten.
Ja, na gut, das hat man immer noch als, das gehört zum Krieg, dass Menschen sterben oder verletzt werden. Das hat noch nicht die Stimmung gestört. Spätestens eigentlich so um Weihnachten rum, als man, das war sozusagen das innere Endziel. Jetzt hätte es sein müssen, jetzt hätten die Siegesparaden stattfinden müssen nach der Vorstellung der Leute. Und als das nicht kam und als die Briefe kamen, ja, wir liegen hier fest und es geht nicht weiter. Es ging ja sehr schnell los mit dem Stellungskrieg, diesem Schrecklichen, wo die Menschen nur noch hingeschlachtet wurden in einer grauenhaften Weise. Das begann ja sehr rasch. Und das hat sich nun rumgesprochen. Das wurde nicht in den Zeitungen geschildert, aber die Menschen hatten ja Angehörige.
Die Stadt erkannte dann auch, dass Wiesbaden ein neues Betätigungsfeld hatte. Denn man wurde dann Lazarettstadt.
Ja, das war so. Es gab auch, es wurden Baracken gebaut, es wurden Schulen auch als Lazarette genommen. Ich habe in einem anderen Buch eine Unterschrift von Kaiser Wilhelm fotokopiert. Das ist ein Brief an das Hotel Schwarzer Bock. Und da bedankt sich Kaiser Wilhelm persönlich bei dem Herrn Schäfer, dem damaligen Besitzer des Hauses, für die gute Aufnahme der Offiziere, für die gute Betreuung.
Herr Schreb, in Wiesbaden zog die graue, bleierne Realität ein, schreiben Sie in Ihrem Roman Hotel Petersburger Hof. Was hieß das für die Bevölkerung und was hieß das für die Hoteliers und alle, die in der Kurstadt beschäftigt waren? Sie haben das schon mal angedeutet, aber Sie können es vielleicht noch mal ein bisschen konkreter fassen.
Ja, ich habe ja schon eben davon gesprochen, dass Kriegsversehrte in Hotels untergebracht wurden. Aber Männer, die in Betten liegen und von Krankenschwestern betreut werden, ist nicht dasselbe, wenn sie Kurgäste haben, die Wünsche haben und feiern wollen und sich verloben wollen. Anderes. Also mit einem Wort, selbst da, diese Häuser, die Gäste hatten und die auch Essen hatten für diese Soldaten, selbst die mussten Abstriche machen gegenüber dem, was sie gewohnt waren. Der Rest der Bevölkerung, ja, der musste sehen, wie er fertig wurde. Das Kurhaus beispielsweise hatte praktisch am ersten Tag die Hälfte seines Personals verloren. Selbst das Theater musste die technischen Kräfte zum Teil abgeben. Das ging nun überall, weil die Männer gebraucht wurden und umgebracht wurden oder zumindest da sein mussten, man muss mal ganz vorsichtig sagen, und nicht nur eben an der Front in Frankreich, sondern auch in Russland. Es war ja ein Krieg, der sich immer weiter ausweitete und am Ende ganz Europa in Mitleidenschaft zog. Entsprechend brauchten sie viele deutsche Soldaten und die nahmen sie aus dem Alltag, also aus dem fehlten plötzlich die Männer. Und insofern hat sich alles und alles verändert. Die Moral ging runter, es ist eigentlich, wenn Sie, wie ich, den Zweiten Weltkrieg wenigstens erlebt haben, dann haben Sie eine sehr klare Vorstellung, wie schnell das geht. Klar, die Stadt hat versucht, weiterzumachen, so wie es im Frieden gewohnt war. das Staatstheater hat ja weitergespielt. Das hieß ja, es war ja kaiserliches königliches Theater, ja, königliches Theater. Es wurde ja weiterhin von Berlin aus dirigiert und gelenkt und hat gespielt. Aber naja.
Das finde ich interessant. Also das wissen, glaube ich, viele Wiesbadener auch nicht oder ist denen nicht so klar, dass es durchaus noch Unterhaltungs- und Kulturprogramm gegeben hat.
Natürlich, es gab Kinos, es gab Weinstuben, es gab alles das, was es vorher auch gab, auf Kriegsdinge umgestellt. Natürlich wollen die Leute auch ein bisschen tanzen, die Mädchen wollen irgendjemand knutschen, ist doch selbstverständlich. Und das wird nicht dadurch zu Ende kommen, weil in Verdun die Menschen da zu Hunderttausenden fallen, sondern jeder lebt nur ein Leben und versucht es dann eben so gut wie möglich zu gestalten.
Jetzt müssen wir mal zu den Mangel kommen. Also ein besonderes Problem war der Mangel an Lebensmitteln. Das fing dann 2 Jahre später an oder ich weiß nicht genau, wann.
Also
fing
das an? 16. Also
16, ja. Die Verwaltung, die deutsche Verwaltung, hatte es verabsäumt, genug Vorräte anzulegen. Die Menschen hungerten also. Der Schwarzmarkt blühte. Davon haben aber nur die profitiert, die etwas zum Tauschen hatten. War das also der Beginn des Elends, kann man so sagen?
Ja, zumindest konnte es da keiner mehr bezweifeln. Es war nur für jeden, lag es auf der Hand, wenn sie nichts mehr zu beißen haben, wenn sie, die Geschäfte sind leer. Es gibt da Berichte, da wird erzählt, wie eine Metzgerei Fleisch bekommt. Die Leute werden von der Polizei in 2 Reihen aufgestellt. Aber als der Laden dann aufmacht, stürmen sie rein. Ein junges Mädchen wird fast zu Tode getreten. Es sind diese Panikgeschichten. Das war nun 1916. Aber das wurde 1917 nicht besser, 1918 auch nicht.
Ja.
Man muss immer diese Folie sehen. Ja? Wenn sie vorher nichts hatten, dann können sie das leichter ertragen. Aber wenn sie vorher sahen, wie diese Sechsspänner aussahen, wenn sie die Portiers sahen, wenn sie diesen Reichtum erlebt hatten und nun diese Armut.
Ja. Also das ist dann ein Fall ins Bodenlose. Wie der Krieg endete, ist bekannt. Und in welchem Zustand war Wiesbaden am Ende?
Naja, äußerlich war ja nicht so viel passiert. Es sind auch ein paar Bomben gefallen. Also während des Ersten Weltkriegs kamen ja die Bomben, die Fliegerei auf und Bombenabwurf. Also auch in Wiesbaden sind ein paar Bomben gefallen. Aber insgesamt war das relativ wenig. Das Unglück der Stadt war, dass die Franzosen die Besatzungsmacht wurden. Die jahrhundertelang hatte Frankreich versucht, das linke Rheinufer zu erobern. Und im Grunde hatten sie es wieder vor. Und bei der Gelegenheit wollten sie nicht nur das linke, sondern was auf dem rechten zu kriegen war, wollten sie auch noch ganz gerne mitnehmen. Man kann die französische Politik gar nicht als dumm genug beschreiben. Ja? Sie war sowas von kurzsichtig und unglaublich. Dieses Unglück plus die Politik, die Franzosen betrieben haben, die haben ja die Stadt abgeschnitten sozusagen. Man konnte ja vom Reich nicht einfach nach Wiesbaden kommen. Sie mussten ja spezielle Papiere haben, um hierher zu kommen. Im Grunde haben die Franzosen ja und auch mit willfährigen Helfern versucht, sich die Stadt wie das gesamte linke Rheinufer, sagen wir, unter den Nagel zu reißen. Ein anderes Wort kenne ich nicht.
Aber das ist jetzt, fürchte ich, ein anderes oder wäre ein anderes Kapitel. Darüber können wir jetzt nicht sprechen. Über die Nachkriegszeit, das muss man nachlesen in Ihrem Buch Hotel Petersburger Hof, dann weiß man viel. Vielleicht nicht alles, aber sehr viel. Und wir machen jetzt mal eine kurze Pause. Eric Bogle mit seinem Song über einen jungen Mann, der im Ersten Weltkrieg gefallen ist. No Man's Land. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde. Herr Schreb, Sie haben mal gesagt, für Wiesbaden war der Erste Weltkrieg ein Trauma.
Naja, in einer gewissen Weise ist es heute noch. Die Stadt hatte eine Sonderstellung. Ich habe ja am Anfang gesagt, es gab keine Kurstadt in ganz Europa, die sich mit Wiesbaden messen konnte nach diesem langen Kampf gegen Baden-Baden und andere schöne Städte. Und nun, wie gesagt, am Beginn des Ersten Weltkriegs war Wiesbaden die reichste Stadt des Reiches und am Ende die ärmste. Und das ist buchstäblich zu nehmen. Also die Orte im Ruhrgebiet oder in Schlesien standen nicht so schlecht da wie Wiesbaden.
Wiesbaden hatte alles verloren, aber es ging nicht nur ums Geld. Geld kann man in irgendeiner Weise ersetzen. Es ging darum, dass dieses Besondere davon gegangen.
Hat sich Wiesbaden denn jemals von den Folgen dieses Krieges erholt? So wirklich
naja,
erholt?
Die Stadt hat weitergelebt und die Menschen haben weiter geheiratet. Insofern muss man, hat die Stadt weiter existiert, klar. Aber wie gesagt, diese Sonderstellung, die war weg.
Ich wollte Sie auch noch mal fragen, in Wiesbaden wird ja gern und immer wieder gerätselt, welche Identität die Stadt eigentlich hat, welches Selbstverständnis. Dann heißt es mal Kurstadt, dann heißt es mal Verlagsstadt, dann spielt man mal mit dem Gedanken Filmstadt und so weiter. Dass man sich da so schwer tut, liegt das auch in diesem Trauma des Ersten Weltkriegs begründet?
Naja, etwas, aber es liegt auch in den Realitäten begründet. Ja, die Verlage waren hier, aber Wiesbaden ist nicht das rechte Pflaster für Verlage. Die Filme waren hier, aber wenn sie keinen Schauspieler beschäftigen können, beziehungsweise wenn sie den einfliegen müssen, wenn er hier zwei Sätze sprechen soll, dann sind sie nicht lange Filmstadt. Also die Realitäten sind es, die all diese hübschen Pläne, die auch nicht einfach nur aus der Luft gegriffen sind, sondern die hatten ja realen Unterboden, aber immer wieder zerstört haben. Und so muss Wiesbaden sicher mit dem Gedanken leben, dass es eine Stadt ist wie viele andere, muss sich damit zufrieden geben, dass es von den Amis wenigstens zur Hauptstadt von Hessen gemacht wurde, ist ja auch was.
Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und Hans-Dieter Schreb. Vor 20 Jahren erschien dein Roman Hotel Petersburger Hof. Es ist die Geschichte deiner Großmutter, die als Bademamsell in einem Grand Hotel in Anstellung war und sich dann zur Besitzerin einer Pension oder eines Hotels emporgearbeitet hat. Eine Familiengeschichte, die in der Kaiserzeit der Weltkurstadt Wiesbaden beginnt und nebenbei die Entwicklungen und Umbrüche in den Jahren von 1898 bis 1933 zum Thema hat. Das Buch hatte viele begeisterte Leser und deine Fans haben dich endlich so weit gekriegt, dass du dich bereit gefunden hast, eine Fortsetzung zu schreiben. Gute Jahre. Sie umfasst den Zeitraum von 1945 bis 1957 und jetzt also ist das Werk erschienen. Glückwunsch.
Danke.
Sag mal, wie wahrheitsgetreu ist das Buch eigentlich?
Naja, was soll ein Schriftsteller darauf antworten? Es ist natürlich auch vieles ausgedacht, vieles erfunden. Es will ja ein Sittenbild, ein Gesellschaftsroman, ein Familienroman, ein Hotelroman sein. Also sehr viele Facetten umfassen. Und das geht dann nicht, wenn man nur mit dem auskommen will, was man nun in der eigenen Familie vor Augen hatte.
Auf welches biografische Material konntest du dich denn stützen?
Naja, da kann ich nur sagen, Augen auf und sich geduckt. Also es war, in unserer Familie ging es relativ, na, gewalttätig ist zu viel gesagt, aber eigenwillig zu, sagen wir mal so. Ich kann es nur wiederholen, vieles von dem, was ich angedeutet habe oder beschrieben habe, war aus der Wirklichkeit gegriffen, oder abgeleitet im wahrsten Sinne des Wortes.
Das Buch Gute Jahre beginnt am 28. März 1945, an dem Tag, als die Amerikaner in Wiesbaden einmarschierten. Ein Tag von historischer Bedeutung. Für die Wiesbadener war damit der Krieg vorbei. Dazu natürlich gleich mehr. Zur Einstimmung erstmal ein bisschen Musik von einem, der als GI nach Deutschland kam, in diversen Clubs sang, beim Soldatensender AFN tätig war und später viele Jahre in Wiesbaden lebte. Du weißt natürlich, von wem die Rede ist.
Ja, von Bill Ramsey.
Ja, Bill Ramsey mit What's New. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und unserem Gast Hans-Dieter Schreb. Diesen Tag, als die Amerikaner nach Wiesbaden kamen, beschreibst du in 60 Seiten, in einem Buch von knapp 500 Seiten. Solche Bedeutung hatte also der 28. März 1945.
Ja, wirklich. Es hätte vom ersten Tag alles falsch laufen können. Die Amerikaner hätten vom ersten Tag alle Sympathien verspielen können. Es hätte eine Katastrophe werden können, so wie die Russen, na gut, wollen wir jetzt nicht die ganze Weltgeschichte betrachten, aber jedenfalls hätte alles ganz anders laufen können. Die Amerikaner haben es verstanden, als kämpfende Truppe, als eine Macht, die jetzt das Land erobert, gleichzeitig die Sympathien von vielen Leuten zu erobern. Natürlich, wenn ein in der Wolle gefärbter Nazi wird, also die Amis mit Abscheu oder Verachtung betrachtet haben, und eine gewisse Amerika-Feindlichkeit zieht sich ja durch unsere ganze Geschichte bis auf den heutigen Tag. Aber was jedenfalls die Amerikaner tun konnten, um die Herzen der Deutschen zu gewinnen, haben sie getan. Vielleicht mal abgesehen von dieser Nicht-Verbrüderungspolitik, die sie dann hatten. Das war ein bisschen albern, was da kam. Aber das wollen wir auch nicht allzu hoch bewerten. Und war es ja auch nur ein paar Wochen, dass sie sich nicht gegenseitig die Hand geben durften, selbst wenn sie einen Mann zum Oberbürgermeister bestimmt hatten. Aber das sind ja so kleine Dinge am Rande. Im Kern haben die Amerikaner vom ersten Tag an verstanden, die Deutschen auf ihre Seite zu ziehen und ihnen zu vermitteln, es fängt etwas Neues an. Und da sie diese Entnazifizierung in Gang gebracht haben, hat man ihnen erstmal übel genommen. Aber im Grunde war es ja eine große Tat. Andere Völker haben andere auch überfallen oder besiegt, sind aber nie auf die Idee gekommen, die Untaten der früheren Herrscher nachprüfen zu wollen oder gar aburteilen zu wollen. Also sie haben so viel vom allerersten Tag an Neuem und Überraschendem gebracht, bis hin zu der Tatsache, dass sie uns Großhessen da geschenkt haben. Im Grunde einen alten Traum der Hessen, von der jahrhundertelang umhergeisterte, zu realisieren. Ich glaube wirklich, dass dieser Tag, natürlich für die Schuld auf sich geladen hatten, war es auch ein Tag der Angst und der Furcht, und manche haben sich umgebracht, weil sie dachten, das können sie nicht überleben. Das will ich nicht abstreiten. Aber für die Leute, die froh, einfachen Herzens waren, die eigentlich gedacht haben, diese schreckliche Zeit ist nun vorbei, für die haben sie vom ersten Tag an überzeugend gewirkt. Und das wollte ich eben ausdrücken in dieser langen Betrachtung. Natürlich, wenn es so weitergemacht hätte, wäre es
ein mehrbändiges Werk daraus geworden. Ja. Dich haben die Amerikaner ja ein für alle Mal mit einem Riegel Snickers rumgekriegt. Damals warst du 6 Jahre alt.
Ja, das stimmt. Ich kann mich erinnern, wie ich die ersten amerikanischen Soldaten in einer Kolonne von Jeeps gesehen habe. Immer 3 Mann in einem Jeep. Es war Februar, glaube ich, aber trotzdem warmer Februar. Die hatten die Windschutzscheibe runtergelassen, saßen da drin entspannt, als würden sie auf Urlaubsreise sein. 2 hatten ein Gewehr, der 3. musste eben fahren. Aber sie waren, obwohl sie eigentlich 2, 3, 4 Tage vorher noch gekämpft hatten, von einer ruhigen, friedlichen, entspannten Art, die sofort auffiel. Ich hatte ja auch als Junge am Tag vorher noch die deutschen Soldaten gesehen, die nicht gerade zerlumpt, aber doch sehr abgekämpft, sehr erschöpft darum liefen, von denen man ansah, dass sie sich geschlagen fühlten. Und nun kamen die Sieger. Und um es abzukürzen, diese Kolonne, von der ich sprach, hielt plötzlich an. Und ein Soldat winkte mit diesem Snicker. Und ich wusste, das ist eine Versuchung. Das war mir schon klar. Eigentlich hätte ich nach dem, was meine Tante, wir wohnten damals bei meinem Onkel und meiner Tante in Lannefelde, mir eingetrichtert hatten, hätte ich nicht hingehen dürfen. Auf keinen Fall. Ich hätte mich empört umdrehen müssen. Aber irgendwie hat es dann doch gelockt. Und dann bin ich hingegangen, habe den Snicker genommen. Ich wusste ja noch nicht mal, was das ist. Schmeckte ja so ungewöhnlich.
Interessant.
Aber, ja, interessant als Geschmack. war ja nicht nur Schokolade, war ja noch irgendwas drin. Also, es hat mir gefallen, und diese Geschichte habe ich natürlich im Leben mehr als einmal erzählt, und oft haben Leute gesagt, ich habe auch sowas erlebt.
Ja, ich auch.
Und daraus schließe ich, dass die amerikanische Armee ihren Soldaten extra Schokolade in die Tasche gesteckt haben für die Kinder.
Für die Kinder, und das bleibt auch fürs Leben, das muss man sagen. Du verwebst historische Fakten mit der Familiengeschichte und erzählst so ganz parterre und nebenbei, was in Wiesbaden so passiert ist in diesen Jahren. Und ich finde, das macht die Qualität deiner Bücher aus. Der Leser Leser erfährt viel über die Zeitläufe und zwar auf ganz unangestrengte Weise, weil du immer an der Familie und ihren Freunden und Bekannten bleibst. Wie war denn nach dem Krieg eigentlich die allgemeine Stimmung in der Stadt? Hoffnungsvoll, pessimistisch? Also wohin tendierte das?
Vielleicht hatte ich Glück. Die Leute, mit denen ich unmittelbar zu tun hatte, sie waren eben nie Nazis gewesen, das muss ich Ihnen sehr einfach sagen. Andere haben sicher von ersten Augenblick ganz andere Probleme gehabt, wenn der Vater, die Mutter stramme Nazis gewesen waren und das irgendwie rechtfertigen wollten und weiterhin der ganzen Sache anhingen. Immerhin ist 1950 eine Untersuchung von Allensbach gestartet worden und durchgeführt worden. Und danach hatten 50% der Deutschen, waren der Ansicht 1950, Adolf Hitler habe im Grunde das Richtige gewollt. Es sei also aber das ein oder andere schiefgelaufen und natürlich das mit den Juden hätte so nicht sein müssen. Ja, das war, die Hälfte der Bevölkerung hat das nun geglaubt und entsprechend auch argumentiert gegenüber den eigenen Kindern. Ich habe es nie so empfahren. Also meine Großmutter war eben gegen diese Hetze gegen die Russen. Sie hatte aus welchen Gründen auch immer eine große Vorliebe für Russen und hat die auch immer gespürt. Nicht umsonst habe ich das Haus deshalb auch Petersburger Hof genannt. Wenn sie die Möglichkeit gehabt hätte, das Haus umzutauschen, hätte sie es sicher auch gemacht. Aber das muss ich sagen, hat jeder andere Erfahrung. Ich hatte einen Lehrer, der mir wirklich viel gegeben hat in der Gymnasium, dem haben die Nazis den Rücken zerschlagen. Na, der hatte keinen Grund, die zu schonen. Und ich kann auch nicht sagen, dass ich einen Tag lang irgendwas gehört hätte in der Schule, das dem widerspricht, was ich heute denke und weiß. Aber ich gebe zu, andere haben es anders erfahren.
Also Wiesbaden war ja ein ziemlich starkes, nazi-geprägtes Pflaster.
Naja, weil es ein konservatives Pflaster war, um das aufzugreifen. Natürlich, dass das Bürgertum hier versagt hat und vor allem die Spitze des Bürgertums, eigentlich hat die ganze Elite der Nation ja versagt, angefangen vom Adel bis eben zum letzten Landpfarrer. Also da kann sich ja keiner rühmen.
Aber Wiesbaden war da leider keine Ausnahme. Kurze Pause mit einem Schlager von 1948. Wir sind die Eingeborenen von Trizonesien. Trizonesien, das waren die von Amerikanern, Briten und Franzosen besetzten Gebiete. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und Hans-Dieter Schreb, dem Autor des gerade erschienenen Romans Gute Jahre. Und du hast gerade gesagt, was hast du gerade gesagt?
Ich habe gesagt, dass ich immer gestaunt habe, warum wir die Eingeborenen von Trizonesien sind. Ich habe es ehrlich gesagt, als das 48 gespielt wurde, nicht verstanden. Es hat Jahre gedauert, bis mir klar wurde, es war gemeint die Trizone. Also es fing an mit der Vereinigung der amerikanischen und der amerikanischen und der britischen Zone, das war die B-Zone. Und dann kam etwas zögerlich, kamen auch die Franzosen hinzu und dann war es die Tri-Zone. Und ist die Vorläufer, das Gebiet der späteren Bundesrepublik Deutschland geworden.
Kommen wir mal zu den Deutschen. Waren es Menschen wie deine Großmutter, die Hotelbesitzerin, die man als prototypisch für den Aufbruch ansehen könnte? Frieda hat ja nützliche Eigenschaften. Sie ist kühl kalkulierend, sie passt sich den Notwendigkeiten des Lebens an, sie jammert nicht, sieht ihre Chancen und Vorteile und nutzt sie. Getrieben von einem starken Willen, es zu schaffen. Musste man so sein? Waren die Deutschen so? War Frieda die deutsche Nachkriegsfrau?
Also so habe ich es noch nie gesehen, aber wenn ich so drüber nachdenke, muss ich eigentlich sagen, ja. Denn wenn man diese Unternehmerfiguren da betrachtet, sagen wir mal Grundig, dieser Mensch, der mit den Elektrogeräten, aber vor allen Dingen mit Radios viel, viel Geld verdient hat, einen Elektrokonzern aufgebaut hat, der hat als erstes, war es verboten, Radios herzustellen und Radios zu verkaufen in den ersten Zeit nach dem Krieg. Und da hat er einen Bastelkorb zusammengestellt mit allem. Wenn man das richtig zusammengesteckt hat, hatte man ein Radio. Und damit hat er einen Riesenerfolg gehabt. Er hat die Gesetze geachtet, hat ja keine Radios verkauft, er hat ja nur Bastelteile verkauft, dass am Ende doch Radios waren. Das hat sich zwar eben eine glückliche Fügung. Also wenn ganze Weltkonzerne auf diese Weise beginnen, dann muss ich sagen, hatte Frieda auch diese Eigenschaften, die man brauchte. Ja, und eine gewisse Härte braucht man natürlich am Ende eines Krieges immer. Das ist ja selbstverständlich. Wenn man da nur lieb sein will, wird man nicht weit kommen.
Hoffnung und Aufbruch, wohin man blickt, heißt es im Buch. Was ist denn aus den anderen geworden, die nicht so mithalten konnten, die Armen und Schwachen? Sozialprogramme gab es in der Nachkriegszeit ja wahrscheinlich weniger.
Ach, das kann man nicht sagen. Der soziale Wohnungsbau, der fing ja, ich würde mal sagen, um 50 an mit aller Macht. Also man hat wirklich versucht, auch den Armen und Schwachen Wohnungen dass es nun so aussah, wie sie aussahen, diese Häuser. Das ist eine Sache, aber das wird ja von der heutigen Sicht aus so bewertet. Damals waren die Menschen sehr, sehr glücklich, auch wenn diese Häuser aussahen wie aus einem Kindermalbuch. Vier Wände und eine Decke und Löcher für die Eingänge. Aber es wurde auch, man kann nicht sagen, nur die Reichen haben sich Villen gebaut, sondern vom ersten Tag an haben die Städte und Kommunen auch für die Ärmsten mitgedacht und Sozialprogramme, doch, das kann man nicht anders sagen. Das war ja gerade das Neue. Diese Verteufelung der Bundesrepublik Deutschland beziehungsweise ihrer Vorläufer da in Tritunesien als restaurativ. Das ist, da war man nicht dabei, wenn man das so in dieser Pauschalität behauptet. Nein, es gab sehr viele neue Gedanken, die es in der deutschen Geschichte so vorher gar nicht gegeben hatte. Mhm. Ja?
Erzähl uns doch bitte mal was über die Wünsche und Träume der Menschen nach dem Krieg. Also abgesehen von Frieden natürlich. Wohlstand für alle, nehme ich an.
Ja klar, natürlich will man, wenn man, viele waren ja wirklich ausgebombt, hatten, ich kannte Leute, die nur eine Hose hatten. Natürlich waren die darauf aus, dass sie auch eine zweite bekamen und dass sie auch noch einen Wintermantel bekamen. Klar, dass die Leute sehr an diesem materiellen Wiederaufbau interessiert waren, ist ja unbestreitbar und kann ja auch gar nicht anders sein, wenn man jeden Kopf da vermisst. Aber ich denke, und das zeigt beispielsweise das Beispiel des Amerika-Hauses hier in Wiesbaden. Die Leute waren auch hungrig nach kultureller Anteil an dem kulturellen Geschehen der Welt. Also sie wollten wissen, was es nun mit dem was mit der Malerei, mit der Literatur auf sich hat, was die anderen geschrieben, gemalt, fotografiert haben. Zumindest, also wenn ich da hinkam bei der Amerika, ins Amerika-Haus, da konnte man immer Interessantes und Neues erfahren. Und da waren viele Leute, die vieles und Neues erfahren wollten. Also ich glaube, dieser Wunsch, Anschluss zu finden und diese schrecklichen Jahre, die da vergangen waren, zu überwinden, der war auch schon stark da. Also man darf nicht denken, dass die Leute nur betäubt gewesen seien und nur auf materielle Vorteile aus und auf die Buttercremetorte und möglichst auch noch den VW-Käfer. Das will ich nicht abstreiten. Ich habe auch die Frauen gesehen, die so Riesentorten da gegessen haben. Und das erste Geld, das meine Mutter ausgegeben hat, diese 40 Mark, die haben wir wirklich an diesem ersten Tag, an dem sie ausgegeben wurden, bei WJ Eissalon mehr oder mehr verbracht.
Aber die Leute waren auch hungrig nach was anderem.
Ja,
sie wollten Kultur, einen Sinn des Lebens.
Ja, das kann man sagen. Natürlich, zuerst wurden auch die Bücher verschlungen. Dann, als 1949 das Geld so knapp war und da ging es mit der Buchproduktion ein bisschen zurück. Aber dann kam ja auch bald die Erfindung der Taschenbücher. Und was allein diese Taschenbücher, die eine Umwälzung gebracht haben, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja, diese
Ja,
beispielsweise diese. Vorher war es eine bürgerliche Elite, die sich Romane hinstellen konnte und gelesen hat. Und nun konnte jeder für 2,50 Mark, was die gekostet haben, die Heftchen und Büchlein, die gesamte Weltliteratur haben. Also das ist so ein Beispiel dafür, dass, wo ich sage, es ist so viel an Entwicklung gekommen und so viel an Neuem, dass man den Titel, den ich da gewählt habe für mein Buch Gute Jahre, rechtfertigen kann.
Aber viele hatten ja was dagegen, auch damals in den 50er Jahren, oder hatten Angst vor dieser Wir-sind-wieder-wer-Situation. Mentalität. Ne? Das,
ja, sicher, weil das ja, das ist ärgerlich an der deutschen Nation, dass es immer so umkippt. Entweder konstruieren sie Atomkraftwerke wie verrückt und das sind die besten der Welt und die sichersten, dann werden die aber eines Morgens abgeschaltet. Ja? Und warum? Weil in Japan was passiert ist. Und keiner wundert sich darüber, dass über alles, was man bisher, also anders gesagt, Schopenhauer hat gesagt, die Deutschen sind ein Täuschevolk. Und da ist was dran. Also man darf ihnen nie trauen.
Aha. Vielleicht schreibst du auch noch mal ein Buch über die Deutschen. Das wäre doch eine kleine Anregung vielleicht jetzt.
Ja, das gut. Das, ich kriege eigentlich immer gute Tipps, was ich als nächstes schreiben sollte.
Dann weiß ich auch Bescheid.
Ja, aber ich danke.
Ja, Dieter, das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Kommen. Wir wünschen deinen Büchern viele Leser und jeder, der das Buch lesen wird, wird deine anderen Bücher auch lesen und zwar alle mit Gewinn. Also danke, dass du hergekommen bist.
Ich danke dir sehr herzlich, dass wir das Gespräch geführt haben und es hat wie immer Spaß gemacht.
Am Mikrofon war Jutta Schostak und ich verabschiede mich mit einem Titel, der dem Happy End von Gute Jahre geschuldet ist. Caterina Valente, Silvio Francesco und Steig in das Traumboot der Liebe. Ist das nicht ein schöner Schluss? Was meinst du?
Das ist der einzig mögliche Schluss.
Und dann werden wir uns das jetzt mal anhören.